Demokratie Online im April 2012 blättert im Geschichtsbuch ein paar Seiten zurück, bis in die 1970er Jahre. Das heißt nicht, dass es keinen Bezug zur Gegenwart gibt. Es gibt viele Parallelen zwischen vergangenen und derzeit laufenden Kriegen. Begründungen, mit denen Kriege begonnen und Länder besetzt werden, halten einer näheren Überprüfung selten stand, seien es die Kriege der älteren Geschichte, sei es Vietnam, Irak oder Afghanistan. Die internationale Juristenorganisation IALANA hatte sich eingehend dazu geäußert, wie die militärische Reaktion auf 9/11 zu bewerten ist. Die Anschläge könnten nicht als bewaffneter Angriff im Sinne des Artikels 51 der UN-Charta angesehen werden, demnach habe kein Selbstverteidigungsfall vorgelegen. Die USA selbst hätten nicht von einer Entsendung der Attentäter durch die Taliban-Regierung gesprochen, eine Beherbergung Osama bin Ladens stelle keine Mittäterschaft dar. Und der angebliche Pakt Saddam Husseins mit Osama bin Laden, die irakischen Massenvernichtungswaffen, stellten sich im Nachhinein als bloße Behauptung heraus. Dazu gibt es hinreichend Veröffentlichungen. Die Geister des Kalten Krieges ruhen nicht. Das Heraufbeschwören des Feindbildes Kommunismus im Kalten Krieg ähnelt sehr den alarmierenden Meldungen zum radikal-islamischen Terror von heute. Ähnlich wie die irakischen Massenvernichtungswaffen war eine Behauptung die Begründung der Intervention US-amerikanischen Militärs im Vietnamkrieg. Beim sogenannten Tonkin-Zwischenfall hätten nordvietnamesische Schnellboote angeblich ein amerikanisches Schiff zuerst angegriffen. USA und auf der anderen Seite die ehemalige UdSSR, also die Sowjetunion, und China unterstützten im Kalten Krieg einzelne Länder bzw. bestimmte Teile oder Gruppierungen dieser Länder. In diesem Machtspiel standen sich nicht nur expansiv handelnde Regierungen mit den Fingern am Auslöser gegenüber, sondern auch zwei Systeme, Kapitalismus und Kommunismus. Der Kommunismus, allgemein ausgedrückt, wäre jedoch kaum entstanden, wenn es die Ausbeutung im Kapitalismus des 19. Jahrhunderts nicht gegeben hätte. Ein dänischer Fotograf, Jakob August Ries, Ries mit Doppel-I, hatte in den USA buchstäblich Licht ins Dunkle gebracht. Seine 1890 erschienene Fotodokumentation »Wie die andere Hälfte lebt« kann vollständig im Internet angesehen werden. Derartige Zustände gibt es heute noch in sogenannten Billiglohnländern. So erklärt sich die Entstehung aggressiver kommunistischer Widerstandsbewegungen in Indien, in Vietnam, in Kambodscha oder auch anderswo nicht zuletzt durch erdrückende wirtschaftliche Zwänge, zum Teil aber auch als Antwort auf Unterdrückung durch Kolonialmächte. Und natürlich gab und gibt es Gruppierungen, die keine Herrschaft des Volkes, sondern eine diktatorische Machtübernahme für sich selbst beabsichtigten. Die gewaltsame Teilung Vietnams hat als Vorgeschichte die Besatzung durch Kolonialmächte, die Instrumentalisierung Nord- und Südvietnams durch die Gegner des Kalten Krieges. Kambodscha wurde, wie Laos auch, in den Krieg hineingezogen, weil ein Nachschubweg für die nordvietnamesische, kommunistische Seite durch beide Länder führte. Die US-Luftwaffe bombardierte dann Laos und Kambodscha.
First, I remember when I was small, the American bombing aircraft.
This is not an invasion of Cambodia. We take this action for the purpose of ending.
Dies ist ein erster Ausschnitt aus dem kambodschanisch-britischen Dokumentarfilm Enemies of the People, sinngemäß übersetzt mit Volksfeinde. Ted Sambat, Sambat ist übrigens der Vorname, ist kambodschanischer Journalist, Chefreporter der Phnom Penh Post. Eine seiner frühesten Erinnerungen ist die Bombardierung durch die US-Luftwaffe. Man wolle Kambodscha nicht besetzen, sondern den Vietnamkrieg beenden, hieß es als Begründung. Der Vietnamkrieg selbst wird in diesem Film von Ted Sambat und Co-Regisseur Rob Lemkin nur am Rande erwähnt. Denn das eigentliche Thema ist das, was vor allem der Kambodschaner in circa 10-jähriger Recherche dokumentieren konnte. 1975 hatten die extrem kommunistischen Roten Khmer oder Khmer Rouge zuletzt Phnom Penh befreit, doch die Freude, dass der Krieg für Kambodscha endlich vorbei war, dauerte nur kurz. Eine neue Zeit brach an. Alles Eigentum ging in den Besitz der nebulösen Regierungsorganisation Angkor über. Kambodscha wurde zu einem einzigen Gefangenen- und Arbeitslager. Auch Ted Sambat, vollweise seit dieser Zeit, hat als Kind schuften und hungern müssen. Die Roten Khmer regierten das Volk mit Angst, härtester Hand und durchgereichten Befehlen. Es gab Massenhinrichtungen wegen Abweichungen von der Parteilinie. Wer beispielsweise zu erschöpft zum Arbeiten war, konnte sicher sein, als Verräter entweder gefoltert oder gleich getötet zu werden. An der Spitze der Roten Khmer standen zwei Männer, die sich Brüder nannten, Pol Pot und seine rechte Hand, Bruder Nummer 2, Nguyen Chia. Letzterer lebt noch. Das Tribunal unter anderem gegen ihn begann lange nachdem Ted Sambat sich auf den Weg gemacht hatte, Antworten zu finden.
Some say that almost 2 million people die in the killing fields. Nobody understand why so many people were killed in that time. Nobody understand why they kill and who ordered them to kill. Because the top Khmer Rouge leader always denied they were killers.
Bis 2 Millionen Opfer und kein Täter, kein Geständnis, kein Hinweis, wer wem, warum den Befehl zu den Massentötungen oder Folterungen gegeben hatte. Bis der kambodschanische Journalist mit jahrelanger Geduld, regelmäßigen Besuchen, langen, ruhigen Gesprächen Antwort auf viele Fragen bekam. Vor allem vom Bruder Nummer 2, Nuan Chia. Der wusste zunächst nicht, dass Ted selbst ein Kind der Killing Fields, der Felder des Todes ist und dass dessen Familie ermordet wurde. Aber im Dokumentarfilm Enemies of the People ging es nicht um Anklage oder Rache, auch nicht um Entschuldigungen, sondern darum, die Frage nach dem Warum auch wirklich zu beantworten. Befehlsgeber, Befehlsgeberinnen und Mörder aus der Zeit des Terrorregimes der Roten Khmer sagten nach und nach die Wahrheit über ihre Taten, Gefühle und die quälenden Erinnerungen. Wer für die deutsche Geschichte von 1933 bis 1945 Vergleichbares sucht, kann zunächst mal vom Wikipedia-Artikel Holocaust-Kenntnis von Zeitzeugen und den Verlinkungen dort ausgehen. Filme über Konzentrationslager oder auch über das bekannte Milgram-Experiment werden an Schulen in der Regel ohne Vor- und Nachbearbeitung gezeigt. So fehlt auch dann jenes Verständnis, das durch persönliche Gespräche entstehen kann. Dass Ted Sambat und Rob Lemkin das gesamte Dokumentationsmaterial nicht dem internationalen Gericht gaben, sondern es dem Gericht überließen, nach Erscheinen der DVD selbst darauf zurückzugreifen, war für einige Menschen unverständlich. Rob Lemkin beantwortete bei einer Aufführung in Phnom Penh die Frage danach wie folgt.
Reduce it to a simple criminal justice procedure, which is not necessarily interested in any kind of historical.
Das Ganze auf eine Strafgerichtsprozedur zu reduzieren, die nicht unbedingt an irgendeiner Art historischer Genauigkeit, Wahrheit interessiert ist oder auch daran, der Gesellschaft ein Mittel zu geben, mit der sie und die normalen Bürger in die Lage versetzt werden, diese traumatischen Ereignisse zu verstehen. Das alles dem Gerichtsprozedere zu überlassen, nur weil dieses gerade so viel Bedeutung erhält, hat nichts mit der Haltung zu tun, in der unsere Dokumentationen zusammengetragen worden sind. Wenn der Film erstmal öffentliches Eigentum geworden ist, kann das Gericht das Material natürlich auch verwenden. Auf demokratie-online.net führen die Linklisten Film und Internationales zu weiteren Informationen. Einmal zur Website enemiesofthepeoplemovie.com und zu einer internationalen Konferenz mit Schwerpunkt ehemaliges Jugoslawien. Die DVD zu Enemies of the People kann bei Amazon bestellt werden. Sie enthält neben dem Dokumentarfilm selbst noch ausführliches Zusatzmaterial. Diese Art der Aufarbeitung eines Völkermordes, die sich hier am Beispiel Kambodschas zeigte, ist nicht einzigartig. In Ruanda wurde ein ähnlicher Weg gewählt. Jenny Becker von der Berliner Initiative EN-PAZ, geschrieben EN-PAZ wie Spanisch in Frieden, ist Juristin, Friedens- und Konfliktforscherin. Sie überraschte mich im Interview etwas mit ihrer Antwort, als ich sie fragte, ob das Wühlen in der Vergangenheit zur Konfliktbearbeitung sinnvoll sei.
Wenn man jetzt sehr stark, ich sag's jetzt mal einfach locker, in der Vergangenheit wühlt, dann geht der Schlagabtausch ja auch immer weiter. Das hört man ja auch an allen Konflikten eigentlich. Was weiß ich, vor 50 Jahren wurden die umgebracht und als Antwort haben dann die anderen wiederum umgebracht. Also so geht es ja auch. Hältst du dieses Wühlen in der Vergangenheit für sinnvoll? Ist es nötig, um Konflikte zu lösen?
Also da fällt mir jetzt beispielsweise Ruanda ein, mit diesen unglaublichen, ja, traumatischen Situationen jetzt nach dem Riesenmassaker oder auch Völkermord in den 90er Jahren. Es ist ja da so, dass eigentlich keiner völlig unschuldig dort ist. Also da wurde einfach ganz viel gemordet und da versucht man also gar nicht mehr die Schuldfrage großartig zu klären. Man hätte da Hunderttausende einsperren müssen, theoretisch. Und das hätten schon mal die Gefängnisse nicht geschafft. Das hätte auch einfach die ganze Gesellschaft nicht verkraftet. Und der Staat, also das wäre gar nicht möglich gewesen. Und da versucht man eben nicht mehr wirklich rauszufinden, wer hat was, warum, wieso im Detail getan, sondern man versucht nur noch rauszufinden, was passiert ist. Also es werden da traditionelle Gerichte, die sogenannten Gachassas, wieder eingesetzt als Wahrheitsfindungskommission. Und dort werden dann auch Dorfälteste oder andere Würdenträger aus den Gemeinden als Richter einberufen, werden teilweise auch unterstützt durch staatlich berufene und ausgebildete Trainer, die das so ein bisschen begleiten. Und da wird einfach nur versucht, Zeugen aussagen zu lassen, wo zum Beispiel Leichen begraben worden sind, damit die Menschen einen Strich drunter machen können, weil sie wissen, was passiert ist. Und wenn dann auch eben Leute, die getötet haben, zugeben, dass sie getötet haben, dann geht es aber nicht mehr darum, herauszufinden, warum und dass der dann bestraft werden soll, sondern es geht nur darum, wirklich die Wahrheit zu sagen, eben herauszufinden, wo Angehörige liegen. Und diese Wahrheitskommission wollen einfach diese Gesellschaft dadurch jetzt wieder befrieden, dass man einfach offene Fragen klären kann. Das finde ich zum Beispiel einen sehr interessanten Aspekt, dass das eben eine Politik der Versöhnung im Prinzip ist. Die alten Graswurzeltribunale, das bedeutet Gachassa, bedeutet Graswurzel, die gingen eben so vor, dass wenn eine Familie oder eine Gruppe einer anderen Familie oder einer anderen Gruppe was angetan hat, also was gestohlen wurde oder jemand getötet wurde oder so, dann ging es darum, dass man sich versöhnt, dass man wirklich um Vergebung bittet, dass der Täter das Opfer um Vergebung bittet und dann eine Entschädigungszahlung meistens in Form von Vieh oder Nahrungsmitteln zu leisten war an die Familie des Opfers. Und dann hat man immer gemeinsam gegessen.
Bleiben wir in dieser April-Ausgabe von Demokratie Online noch etwas bei der Wahrheitsfindung und bei der Geschichte. Werner Ruf ist Professor für internationale sowie intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik. Er hat unter anderem Politik, Soziologie und Geschichte studiert, auch in Paris und Tunis. Gastprofessuren in den USA und Frankreich, er arbeitete auch in Dubrovnik und ist Gutachter für diverse staatliche Stellen in Deutschland. Frieden, Ökonomie, Gewalt steht links oben auf seiner Website werner-ruf.net. Herr Ruf stellte in Hannover am 17.04. sein neues Buch vor, Der Islam, Schrecken des Abendlandes, wie sich der Westen sein Feindbild konstruiert. Es ist erschienen im Papirossa Verlag. Die Palästina-Initiative in Hannover hatte den Vortrag organisiert. April bis Mai sind Hannover und Garbsen Standorte der Philistina 2012, der Ausstellung zur palästinensischen Kultur und Politik. Der Vortrag des Kasseler Professoren Werner Ruf ist wegen einer technischen Panne leider nicht vollständig, aber seine Ausführungen können wie gesagt nachgelesen werden. Und schon die ersten von Herrn Ruf demontierten Mythen der Geschichte zeigen, wie wichtig und gleichzeitig vernachlässigt die Wahrheit in der Geschichtsschreibung ist.
Wenn wir genau schauen, dann stellen wir wahrscheinlich fest, dass wir sehr viel mit Mythen zu tun haben. Und ich fange einfach mal mit ganz elementaren Dingen an. Es gibt in Gesellschaften immer einen Prozess, auch bei Individuen, wo man also versucht, sich selbst zu finden, sich selbst zu definieren. Diese Frage der Selbstidentifikation oder der Konstruktion von Identität hat eine ganz neue und zentrale und bisweilen auch gefährliche Dimension erhalten. Wir sind die Nation. Wir sind diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise zusammengehören, die zusammenhalten müssen. Und dieses Konstrukt eines Wir, sei es jetzt konfessionell, sei es ethnisch, sei es eben auf der Ebene der Nation, das ist so schwierig. Um sich definieren zu können, braucht man immer einen anderen. Man braucht einen anderen, von dem man sich abgrenzt, von dem man sich unterscheidet. Und in der Regel sind die Konstruktionen dann eben die, wir sind die Guten, die anderen, naja, wenn sie nicht böse sind, dann sind sie zumindest gefährlich oder bedrohlich. Und in dieser Dialektik schafft man sich nicht nur dieses Wir, sondern man schafft sich auch den Feind. Was ist das eigentlich beispielsweise mit dem Islam, von dem wir alle wissen, dass er uns täglich bedroht? Was steckt hier eigentlich dahinter und worum geht es? Und wenn wir das genauer anschauen, dann sehen wir, dass diese Konstruktion des Anderen so ähnlich ist wie der schöne Spruch, derjenige, der mit dem Finger auf den Anderen zeigt, vergisst immer, dass drei Finger auf ihn zurückverweisen. Dann kommen wir in der Regel in die Geschichte, denn die Geschichte ist nicht nur wirkungsmächtig, nein, die Geschichte ist ungeheuer wichtig, um dieses Wir, um unsere Spezifizität, unsere Eigenart zu konstruieren. Ich behaupte jetzt hier mal kühn, Geschichte gibt es gar nicht. Geschichte ist immer ein Konstrukt. Geschichte ist immer eine Darstellung, eine Auslegung, eine Interpretation bestimmter Sachverhalte oder Zusammenhänge. Natürlich hat es Geschichte gegeben, es hat Könige und Kaiser gegeben, es hat Schlachten gegeben, so lernen wir ja Geschichte in den Büchern. Das Volk kommt da seltsamerweise meistens gar nicht vor, obwohl vielleicht das Volk eine entscheidendere Rolle gespielt hat als die Fürsten und die Feldherren. Und wenn wir Geschichte als Konstrukt, als Interpretation nehmen, dann müssen wir immer daran denken, wie wird Geschichte benutzt, verwendet, instrumentalisiert für die Konstruktion dieses Wir. Als ich eingeschult wurde, das muss im Jahre 1943 gewesen sein, war die Dorfschullehrerin eine Elsässerin, eine 200-prozentige Nazi und sagte zu meiner Mutter, ach, ich möchte Sie beglückwünschen, dass Sie dem Führer einen Sohn geschenkt haben, der in 10 Jahren gegen Frankreich kämpfen kann. Boah, ja, das war vor gut 60 Jahren normal. Heute geht das nicht mehr in unsere Köpfe. Ja? Und diese deutsch-französische Erbfeindschaft, die also ja, die zentrale Größe von 1,5 Jahrhunderten war, das war eine Selbstverständlichkeit. Und ich erzähle diese Anekdote ganz einfach, um eben zu sagen, wie das mit den Konstruktionen des Wir funktioniert. Aber eigentlich wollen wir uns um den Islam kümmern und mit dem Islam beschäftigen. Und ich fange mal mit einem der ersten großen Mythen an. Wir alle wissen und haben gelernt, dass die erste Entscheidungsschlacht zwischen dem expansiven Islam, dem aggressiven Islam und dem Okzident die Schlacht von Tours und Poitiers war, wo Charles Martel die sarazenischen Heere besiegte. Das ist fester Bestandteil der Geschichte, rüttelt keiner dran. Ich will jetzt ein paar Fragezeichen dran machen. Also Tours und Poitiers sind zwei Städte in Frankreich, die mehr als 100 Kilometer auseinander liegen. Eine Schlacht, die in diesem Raum stattgefunden haben soll, hätte also Heerscharen erfordert. Dagegen wäre Stalingrad eigentlich ein Kinderspiel gewesen. Es kann also wohl so nicht gewesen sein. Und in den letzten 30 Jahren haben sich jetzt die Archäologen aufgemacht und haben mal gesucht. Denn ich meine, wenn da Schlachten waren, am Teutoburger Wald findet man ja eine ganze Menge von alten Kriegsgeräten, Pfeilspitzenhelme und Gürtelschnallen und was nicht alles. Es ist dort nichts in nennenswerter Menge zu finden. Mittlerweile ist also auch unter anderem dank der ungeheuer intensiven Forschungsarbeit eines spanischen Jesuiten, der Chronist, der diese Schlacht beschrieben und besungen hat, der übrigens 1,5 Jahrhunderte nach der Schlacht erst lebte, als eine ziemlich undurchsichtige und unglaubwürdige Quelle enttarnt worden. Vielleicht hat es die Schlacht nicht gegeben. Zumindest nicht so. Es mag da sein, dass da ein kleines Scharmützel gewesen ist. Aber vielleicht war es nicht mehr. Aber darauf gründet das Abendland. Es ist zumindest nicht erwiesen und kommt zunehmend in Zweifel. Diese Geburtsstunde abendländischer Identität des Frankenreiches und was dann alles wollte. Okay, ähnlich ist das beispielsweise, wenn wir... Und da kommen wir schon mitten in das Thema, wenn wir darüber sprechen, dass wir, also wir hier, die Zivilisierten, ein griechisch, manchmal auch griechisch-jüdisches oder christlich-jüdisch-abendländisches, also ein Erbe haben, was ganz Besonderes, in dem der Islam nicht vorkommt. Schaut man genauer in die Geschichte und natürlich gibt es die Geschichte und natürlich ist sie überprüfbar und natürlich lesen alle Leute aus der Geschichte das, was sie lesen wollen. Wenn man dort genauer hinschaut, stellt man fest, dass die griechische Philosophie im Abendland wiederentdeckt wurde oder überhaupt entdeckt wurde durch den Kulturkontakt mit der arabischen Philosophie. Die Araber hatten nämlich die Griechen entdeckt oder wiederentdeckt. Übersetzt. Und es gab im Hochmittelalter einen regen, intensiven Austausch mit der arabischen Philosophie, der beginnenden europäischen Philosophie, Damit das alles nicht so auffällt, hat man eben die wichtigsten dieser arabischen Philosophen latinisiert und umgetauft. Und aus Ibn Rushd wurde Averroes, hört sich schon spanischer an. Aus Ibn Sina wurde Avicenna, das könnte ein Italiener gewesen sein.
Und schon hat sich die Geschichte verändert. Wenn wir jetzt einen Sprung in die Gegenwart machen, zu den aktuell schwelenden oder weiter brennenden Kriegen, so wiederholen sich auch hier alte Fehler an neuen Schauplätzen. Genau davor warnte Daniel Ellsberg, ehemaliger Pentagon-Mitarbeiter zu Zeiten des Vietnamkrieges, im Interview mit Democracy Now! Vom 30. März 2010. Ellsberg verglich Vietnam mit Irak und Afghanistan, das amerikanische Volk werde getäuscht. Auf YouTube steht die Aufzeichnung einer Veranstaltung mit Ellsberg an der University of California. Der Moderator zitierte am Anfang Regierungskreise, die zur Jagd auf Daniel Ellsberg aufgerufen hatten, nachdem dieser die Pentagon-Papiere zum Vietnamkrieg durchsickern lassen hat. Und damit schließt sich annähernd der Kreis zum ersten Thema dieser Sendung. Die Roten Khmer in Kambodscha waren erst Befreier, führten dann ein Terrorregime. Die Grausamkeit gegenüber dem eigenen Volk lässt sich nicht mit ausländischen Interventionen erklären. Krieg gegen Terror heißt immer noch der Mythos der NATO-Angriffe auf Irak und Afghanistan. Terroristen sind auch die nach Freiheit hungernden Menschen in Syrien, zumindest nennt al-Assad sie so. Bedrohung für die nationale Sicherheit ist jeder oppositionelle Demonstrant in Ahmadinejads Iran. Als terroristische Organisation gilt jedoch auch die nach jahrzehntelanger Unterdrückung, Entrechtung und Verfolgung des kurdischen Volkes gegründete PKK. Selbiges gilt für die Befreiungsorganisation Westpapuas, auch sie wird als terroristisch bezeichnet. Palästinensische Zivilisten waren mehrheitlich Opfer der flächendeckenden Bombardierung durch die israelische Luftwaffe zur Jahreswende 2008-2009, doch diese habe der Sicherheit Israels gedient. In einem Interview aus den 70er Jahren war Bürgerrechtlerin Angela Davis, die mit US-amerikanischer rassistischer Gewalt aufwachsen musste, geradezu empört über die Frage, ob sie selbst Gewalt befürworte. So ist die Frage, wann aus Verteidigung Angriff wird, nicht so leicht zu beantworten.